Okay, dann jetzt. Ja, hallo und herzlich willkommen zum dritten Podcast aus den Rothenburger Werken. Ich bin Rüdiger Wollschläger. Ich bin hier zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit und ich habe heute zum Thema soziale Nachhaltigkeit ist unsere Zukunft, habe ich zwei wunderbare, interessante Gesprächspartnerinnen. Das ist einmal Lilli Bergner. Hallo. Bitte stell dich mal kurz vor.
Ja, ich bin Lilli Bergner. Ich bin in Rothenburger Werken seit 2017 und habe meine Ausbildung beendet und bin jetzt im Personalwesen schon seit 2 Jahren mittlerweile als Personalsachbearbeiterin beschäftigt.
Bin okay. Und die zweite Gesprächspartnerin ist Sabine Ulrich.
Ja, Sabine Ulrich, bin seit 1. April letzten Jahres die neue Geschäftsführerin, kann also noch nicht die großen Dienstzeiten vor mir da echt was voraus, Frau Bergner, aber jetzt schon fast ja ein Jahr, also wir gehen auf das Jahr zu, dass ich hier bin und habe eben die Einführung des Nachhaltigkeitsabschnitts in unser Leitbild. Das war so das Erste, was ich mitgekriegt habe.
Ja, da sind wir schon beim Thema. Kurz noch zu meiner Person, Rüdiger Wollschläger ist 37 Jahre im Unternehmen und hat also viel Wandel und viel Fortschritt hier erlebt. Und ich war auch bei dieser Leitbild, bei diesem Prozess mit beteiligt, habe das sehr, sehr gerne gemacht und muss jetzt natürlich gleich sagen, aufpassen Leute, Leitbild ist nicht unbedingt der Brüller als Thema, ein Unternehmensleitbild. Da sagen die Leute doch, langweilig, sowas landet doch in der Schublade und wird nie wieder angeguckt. Wir werden heute beweisen, dass dem nicht so ist. Und das Thema Nachhaltigkeit ist wahnsinnig wichtig, aber langsam auch schon ein bisschen abgenutzt, weil es schreibt sich quasi jeder auf die Fahne. Deshalb müssen wir aufpassen, dass wir hier nicht langweilig werden, werden wir eigentlich nie. Aber wir haben hier eine besondere Form von Nachhaltigkeit, die uns ausmacht. Das ist die soziale Nachhaltigkeit. Darüber werden wir gleich ein bisschen mehr reden. Aber jetzt erstmal die Frage an Sie, Frau Ulrich. Warum braucht ein Unternehmen ein Leitbild? Weil es schick ist, weil es jeder macht? Oder wie sehen Sie es ganz persönlich?
Ganz persönlich habe ich immer im Leitbild so die Leitplanken gesehen, mit denen man zusammen unterwegs ist. Also wenn ich mir vorstelle, wir sind ja ein relativ großes Unternehmen auch, und haben irgendwo Ziele, etwas, was wir erreichen wollen, dann ist das gut, das auch mal irgendwo festzuhalten. Und dann kann so ein Leitbild einfach ja, die Leitplanken sein, die einem so ein bisschen den Weg weisen, wenn es dann auch mal schwieriger wird und man überlegt, Mensch, was machen wir denn jetzt? In welche Richtung soll es dann gehen? Gerade auch mal bei den schwierigen Entscheidungen, wo wir ja nachher nochmal kommen, sozial und nachhaltig und wie auch immer, dann hat man da aber wenigstens was, wo man sagen kann, okay, auf der Grundlage entscheiden wir oder wollen wir weiter vorangehen. Deshalb liegt es bei mir tatsächlich auf dem Schreibtisch und nicht in der Schublade, das Leitbild. Und deshalb finde ich es auch gut, dass wir es mit Bildern auch und mit relativ einfachen Sätzen ausgedrückt haben. Im Endeffekt sage ich immer, die wichtigsten Sätze müssen auf den Bierdeckel passen. Also ich muss abends in der Kneipe das auf den Bierdeckel schreiben können und darüber diskutieren können.
Ja. Das finde ich einen guten Ansatz und tatsächlich ist ja unser Leitbild, und das müssen wir unseren Zuhörern sagen, in gedruckter Form hier auf dem Tisch, ist ja schön gestaltet und ist auch so gemacht in DIN A5 Format, dass man es auch gerne zur Hand nimmt. Ja, Lilli, Hand aufs Herz, wann hast du zum letzten Mal reingeschaut?
Gestern.
Weil wir Podcast
heute haben. Weil wir Podcast aufnehmen, aber jede Neueinstellung erhält es auch mit den Einstellungsunterlagen, dass es gleich vorliegt. Und da habe ich tatsächlich beim Beginn meiner Ausbildung auch reingeschaut, um mich einfach... ja, damit
okay, also das anzueignen. Für neue Mitarbeitende ist das quasi verpflichtend oder eine Empfehlung, sich damit auseinanderzusetzen. Genau. Ja. Und ich glaube, aus den bisherigen Erfahrungen, das kommt eigentlich auch ganz gut an. Mitarbeiter möchten auch wissen, wie tickt der Laden,
ja, oder? Auf jeden Fall. Also das kann ich nur wiedergeben. Wir hatten auch ein Bewerbungsgespräch mit einer Auszubildenden oder mit einer zukünftigen Auszubildenden, die sich hier beworben hat und die hat sich auch wegen des Leitbilds bei uns beworben, weil sie gesagt hat, ich habe das gelesen, ich fand das gut, ich möchte in ein Unternehmen arbeiten, das eben diese Werte vertritt, dass sich das auch auf die Fahne schreibt, sage ich mal, das sagt, dafür stehen wir ein und es ist ja schön, wenn man das auch wiedergespielt bekommt im Vorstellungsgespräch, ich bin hier, weil ich das gelesen habe und weil ich mir sowas wichtig ist, in so einem Unternehmen arbeiten möchte.
Das finde ich gut und das bestätigt uns ja auch darin, dass wir das gemacht haben. Das ist eben nicht in den Wind geschrieben und nicht für die Schublade. Ich nehme es tatsächlich auch immer wieder gerne zur Hand und freue mich gerade darüber, dass wir jetzt eben auch diesen Aspekt der Nachhaltigkeit mit aufgenommen haben. Und jetzt nicht deswegen, weil es jetzt alle machen, weil es modern ist. Wir haben das schon sehr lange überlegt, dass das ein wichtiger Teil unserer Unternehmensphilosophie sein muss. Jetzt haben wir das vor einem Jahr verwirklicht und schön formuliert. Auch weil wir ein diakonisches Unternehmen sind und weil wir christliche Werte als Ursprung haben. Und jetzt kommt meine Frage an die Theologin, an die Pastorin. Dieser viel zitierte Satz, Bewahrung der Schöpfung, was steht in der Bibel eigentlich genau?
In der Bibel steht ja ein Satz, der an ganz vielen Stellen, sage ich mal, auch sehr problematisch genutzt wird, weil da nämlich davon die Rede ist, dass man sich die Schöpfung oder die Erde untertan machen soll. Mhm. Das ist natürlich ganz schwierig. Das ist gleich ja am Anfang in der ersten Erzählung, die wir überhaupt in der Bibel haben, so ein Satz, der dann leider ja ganz oft ausgelegt worden ist im Sinne von, wir dürfen sie nutzen, wie wir wollen. Wir haben aber auch ganz viele andere Texte in der Bibel, in den Psalmen oder so, wo von der Schönheit der Schöpfung berichtet wird, von dem, was sie uns schenkt, an Lebenserhaltendem, was wir brauchen. Und ich glaube, dann muss man das Ganze eher im Ganzen sehen und nicht auf diesem einen Satz am Anfang hängen bleiben, dass es darum geht, bewahren, auch nicht zu verstehen im Sinne von, da darf sich nichts mehr dran verändern, dann müsste was einfrieren oder so, sondern zu sagen, es geht darum, es zu erhalten in dem Sinne, dass wir es auch langfristig, also auch unsere Kinder, Enkel, Urenkel, wie viele Generationen nur immer noch, da vernünftig leben können, eine gute Lebensgrundlage haben. Und das heißt auch, dass wir an einigen Stellen gestalten können. Auch jetzt im Sinne der Nachhaltigkeit müssen wir ja wieder gestalten. Wir können es ja gerade gar nicht so weiterlaufen lassen, wie es im Moment ist.
Ja, das würde ich noch, als Sie das gesagt haben, wir müssen ja was machen, um eben alle mit zu integrieren, die Welt, wie sie ist, zu erhalten, damit es einfach für alle, die jetzt noch kommen, Kinder, Enkelkinder, Urenkel, lebenswert bleibt.
Ja.
Da sprecht ihr was aus, was tatsächlich ja auch im Leitbild steht. In der Bibel erhält der Mensch den Auftrag, die Schöpfung zu gestalten und zu bewahren. Da steckt es ja drin. Also es ist nicht angesagt, sich jetzt hinzusetzen und sagen, jetzt machen wir nichts und lassen, wie es ist, sondern wir müssen ständig auch kreativ sein und gucken, wie geht es mit dieser Welt weiter. Und was unser Leitbild ja auch besonders macht, ist, dass wir diese soziale Nachhaltigkeit betonen. Für die meisten ist Nachhaltigkeit immer so ein Problem mit Energie, mit CO2-Fußabdruck, mit nachwachsenden Rohstoffen und dergleichen. Aber uns als diakonisches Unternehmen in der Behindertenhilfe ist es ja ganz wichtig, auch eine soziale Nachhaltigkeit zu schaffen. Und das ist ein Begriff, den kann man so in den Raum stellen. Die meisten sagen, oh ja, prima, aber was ist es denn eigentlich? Was verstehen wir unter sozialer Nachhaltigkeit, Frau Ulrich? Was schwebt uns da vor?
Also ich mache mal ein ganz praktisches Beispiel. Wir schaffen ja immer wieder Wohnraum für Menschen mit Assistenzbedarf. Den kann ich 100% nachhaltig bauen lassen. Das ist ja heute relativ gut möglich. Aber dann lande ich in einem Preissegment, das viele Menschen sich nicht mehr leisten können. Also soziale Nachhaltigkeit heißt eben auch, dass ich Punkte miteinander abwägen muss. Also das eine ist natürlich der ressourcenschonende Umgang mit unserer Natur, mit dem, was da ist, CO2, Fußabdruck, das ist ja nicht nur das eine, sondern auch den Wasserverbrauch, diese Dinge im Blick zu haben. Und gleichzeitig muss es ja aber auch so sein, dass dadurch keine neuen Benachteiligungen entstehen. Also dass eben dann nicht Menschen plötzlich vor der Situation stehen, dass es für sie keinen Wohnraum mehr gibt, weil sie ihn nicht mehr bezahlen können.
Das stimmt.
Ja, das ist ein Thema, das uns sehr stark beschäftigt in den Rothenburger Werken, weil wir ja viel Wohnraum schaffen, viel neu bauen und auch uns orientieren in den sogenannten Sozialräumen, also in der Gesellschaft, in den Städten, in den Gemeinden. Wir müssen unseren Zuhörern, die es vielleicht nicht wissen, doch dazu sagen, wir kommen ja aus einer Tradition, die mithin sehr problematisch ist, eben aus einer Sonderwelt, die über viele Jahrzehnte existierte, die Rothenburger Anstalten, wie es früher hieß, war eine Gesellschaft hinter Mauern, hinter Stacheldrahtzäunen zum Teil, fast wie ein Gefängnis mit einem Tor, wo die Ein- und Ausgänge bewacht wurden. Also eine Sonderwelt mit sehr vielen negativen Erlebnissen für die Menschen, auch die dort wohnten. Und das ist quasi das schwere Erbe, das wir auch verwalten müssen. Wir wollen einerseits nicht vergessen, was diese Formen der schwarzen Pädagogik, wie sie zum Teil genannt wird, hervorgebracht hat. Aber wir haben auch die Verpflichtung, es zum Guten zu wenden und sind seit vielen Jahren dabei. Das heißt, wir müssen versuchen, Menschen mit Assistenzbedarf in die Gesellschaft zu integrieren oder inkludieren, wie man jetzt sagt. Und das ist eine Riesenaufgabe, Frau Ulrich. Wir denken an Stadtquartiere, die das völlige Gegenteil sind dieser ehemaligen Sonderwelt. Was schwebt uns denn davor?
Also ich bin ja im letzten Jahr nicht müde geworden, als ich angefangen habe zu sagen, ich bin mit einer Vision unterwegs, und in dieser Vision ist es so, dass sie im täglichen Leben nicht mehr merken, ob jemand neben ihnen Assistenzbedarf hat oder aus einem anderen Land kommt oder so, weil es zur Normalität geworden ist, dass wir miteinander unterwegs sind und dass wir die gleichen Rechte und die gleichen Pflichten haben in dieser Welt. Das ist die Vision, mit der ich unterwegs bin, unter dem Motto, wie wir es ja auch festgehalten haben, wir sind umso besser, je weniger man uns als Einrichtung braucht, weil es dann keine Unterschiede mehr macht. Und das heißt, wenn wir Stadtquartiere gestalten, dann geht es nicht mehr darum, ein Haus nur für Menschen mit Assistenzbedarf zu bauen und vielleicht das nächste Haus daneben dann für jemanden, der sich eine tolle Wohnung oder Eigentumswohnung leisten kann, sondern es geht um ein Miteinander unterwegs zu sein. Also zu schauen, wie können wir das denn hinkriegen, dass wir auch miteinander in einem Haus zum Beispiel unterwegs sind. Also ganz praktisches Beispiel, wenn Freunde oder Familienangehörige zusammen wohnen wollen und auch die entsprechenden Leistungen bekommen wollen, dann sind sie am besten alle gleich gut unterwegs. Mhm. Denn wer in einer sozialen Schwierigkeit unterwegs ist oder Assistenzbedarf hat, selbst im Assistenzbedarf unterscheiden wir noch nach unterschiedlichen Bedarfen, das doch durchbrechen zu können und bunte, vielfältige Stadtteile zu gestalten, das muss unser Ziel sein.
Ja. Aber wir wollen ja Assistenz nicht abschaffen, denn der Assistenzbedarf besteht ja. Er hat
nur vielleicht eine zu
negative Konnotation, dass man sagt, die Leute mit Assistenzbedarf, die schieben wir ab aus der Gesellschaft. Genau. Das darf natürlich nicht passieren.
Es muss zur Selbstverständlichkeit sein. Ja. Also die Schwierigkeit, finde ich, ist schon, ich erlebe das immer wieder, weil meine Kinder auch in einem inklusiven Kindergarten unterwegs waren. Ich bin hingegangen mit meinen Kindern und habe gesagt, ich brauche Kindergartenplätze, das war kein Problem. Man kam auf die Liste und man ist dann eben ausgewählt worden, wenn Plätze frei waren. Wenn Eltern von Kindern mit Assistenzbedarf einen Platz anmelden, dann muss diskutiert werden. Wer geht das überhaupt in dieser Gruppe? Ist die Barrierefreiheit gegeben? Gibt es begleitendes Personal? Das alles wird riesig diskutiert, bis zu dem Punkt, dass manche Kinder gar nicht in einen Kindergarten kommen, weil es überhaupt nicht möglich ist,
sie zu inkludieren. Das schade ist, weil sie wieder ausgegrenzt werden und dann gar nicht die gleichen Möglichkeiten haben.
Eben. Und damit ja auch überhaupt keine Chancen haben, vom ersten Tag ihres Bildungsweges an. Und ich möchte es auch andersrum sehen. Ich sehe das auch als großen Gewinn für alle anderen Kinder in dem Kindergarten, damit sie genau diese Normalität lernen.
Ja, genau. Man verliert einfach die Berührungsangst. Ja. Ich glaube, es ist immer noch so in der Gesellschaft, dass viele Menschen auch eine Berührungsangst immer noch haben, weil sie das nicht kennen, weil sie nicht wissen, was muss ich jetzt machen, was kann ich machen, wie verhält man sich. Ja. Und deswegen ist es, glaube ich, schön, wenn man sagt, okay, man geht in den inklusiven Kindergarten und da sind alle, egal wo sie herkommen, egal ob sie Assistenzbedarf benötigen oder nicht. Und weil Kinder ganz oft auch gar keinen Unterschied machen, finde ich. Bei Kindern, also wenn man das so mitbekommt, für die ist es einfach ein Mensch und mit dem spielen sie genauso, wie sie mit anderen Menschen spielen. Und das ist doch schön, wenn man das erhält und vorantreibt.
Ja. Also eigentlich weiß man das ja schon, ich sag mal immer, und die Soziologie kann es auch erklären, wo Ausgrenzung stattfindet, wo sich Gesellschaft spaltet, sind Konflikte vorprogrammiert. Konflikte bis hin zu Bürgerkriegen oder Kriegen, wenn es eben diese negativen Tendenzen gibt. Und man weiß, dass eine nachhaltige, friedliche Gesellschaft Vielfalt braucht. Mhm. Anerkennung braucht, Wertschätzung braucht, Offenheit für andere braucht. Und das findet ja häufig auch in unseren Städten nicht unbedingt wirklich statt. Dann hatten wir hier die Sonderwelt da, da sitzen die Senioren, da sitzen die Besserverdienenden, da stecken wir die Leute mit Migrationshintergrund hin. Das ist zum Teil Notwendigkeit im ersten Moment, klar. Aber wir wünschen uns doch eine Stadtgesellschaft, in der jeder sich gut aufgehoben fühlt, in der jeder seinen Platz hat. Genau. Es muss nicht, das heißt nicht Gleichmacherei. Da Vielfalt bedeutet, dass man ganz unterschiedlich sein kann in seinen Lebensentwürfen, aber eben die Anerkennung und Wertschätzung der anderen kriegt. Ja. Und daran arbeiten wir. Wir stellen uns zum Beispiel ein Quartier, ein Stadtquartier vor, in dem alle leben können. Frau Ulrich, ziehen Sie auch dahin mit mir oder werden Sie meine Nachbarin? Wie sieht es aus?
Sehr gerne, wenn das passende Haus da ist oder die passende Wohnung. Ich bin nicht ganz der Innenstadtmensch, das hat aber weniger was mit den Nachbarn oder so zu tun, sondern dass ich so ganz klassisch auf dem Land groß geworden bin, ne? So kindliche Prägung. Also ich brauche immer noch ein bisschen Quadratmeter Garten drumherum, weil wenn wir das hinkriegen, bin ich sofort dabei, Herr Wollschläger.
Das wollen wir ja. Wir wollen ja auch ein grünes Quartier schaffen mit viel. Und da ist es wieder wichtig, Begegnungsorte zu schaffen, gemeinsame Flächen, wo man eben miteinander im Garten arbeitet oder miteinander feiert und so weiter. Also das ist eine Tendenz, die wir wollen, gegen dieses sich abschotten. Das braucht man auch, das liegt auch in der menschlichen Natur, dass man seine Höhle braucht, wo man sich zurückziehen kann. Aber wir wollen eben eine inklusive Gesellschaft, wo es Spaß macht, miteinander draußen zu sitzen und Menschen mit Behinderung oder mit Handicap oder mit Assistenzbedarf, egal wie wir sie nennen wollen, sollen neben mir auf der Bank sitzen und sich mit mir wohlfühlen, um es mal ganz platt auszudrücken. Ja. Und dass es geht, weiß ich, weil ich seit 37 Jahren hier in der Einrichtung bin und vieles gemacht habe und eben auch viele Ansätze erlebt habe, wo wir als Einrichtung dafür sorgen können, dass die Wahrnehmung auf Menschen mit Assistenzbedarf sich ändert, dass sie nicht nur immer die Empfänger von Leistungen sind, sondern dass es auch sehr bereichernd ist, mit Menschen zusammen zu sein. Ich kenne es aus der Kunst, wir haben viele gemeinsame Kunstworkshops mit Menschen mit und ohne Behinderung. Das spielte überhaupt keine Rolle, da spielte die Sache eine Rolle. Das ist toll. Und da arbeiten wir auf vielen Baustellen, Frau.
Ich finde, das ist genau das Entscheidende, dass wir aus diesem Blickwechsel vollziehen. Also Menschen mit Assistenzbedarf werden in der Regel als defizitär betrachtet. Mhm. Also die brauchen Hilfe, die werden ihr Leben lang auf Finanzmittel angewiesen sein, wie auch immer. Aber es wird so wenig gesehen, was sie uns schenken und wo sie Gesellschaft bereichern. Das Problem ist, dass wir ganz oft ja in diesen Leistungsbezügen unterwegs sind. Also man muss so und so viel Leistung erbringen oder so. Aber ich habe in meinem Büro ein Bild hängen aus unserer bildnerischen Werkstatt und ich habe gerade in Loccum in der Evangelischen Akademie Bilder gesehen aus unserer Werkstatt. Ich persönlich sage ganz ehrlich, ich wäre nie in der Lage, so etwas zu zeichnen oder zu malen.
Ich auch nicht.
Und da zu erleben, dass es überhaupt keinen Unterschied macht, wer da jetzt gerade den Pinsel oder den Stift in der Hand hatte, sondern dass da in diesen Kunstwerken etwas entsteht, das finde ich ganz großartig, das so zu erleben. Und das gilt nicht nur für unsere bildnerische Werkstatt, das gilt für ganz viele andere Dinge auch. Und das fängt tatsächlich auch damit an. Ich habe gestern einen Kommentar gelesen, wo jemand darüber schrieb, dass in den Werkstätten der Einrichtungen für Menschen mit Behinderung Menschen zum einen ja nur einen Hungerlohn bekommen und zum anderen monotone Arbeit verrichten müssen. Und da schon mal anzufangen und also nach außen zu transportieren, dass Menschen bei uns Berufe erlernen, dass sie genauso Berufsausbildung machen wie in einem anderen Betrieb und dass sie selber entscheiden, was sie machen und dass das, also zumindest wenn ich viele unserer Beschäftigten sehe, keine monotone Arbeit ist, sondern ganz gleich Arbeit, wie wir auch leisten, das finde ich ganz, ganz wichtig.
Ja, zu dem Punkt, das hängt ja schon bei der beim Berufsbildungsbereich an, wo die ja wirklich angelernt werden und dann in die Gärtnereien gehen oder auch in die WFBM gehen und da auch Arbeiten machen, die denen, glaube ich, Spaß macht. Meine Mutter arbeitet ja da und sie sagt auch, die sind so positiv oft und es macht so einen Spaß, mit denen auch zu arbeiten, weil die auch einfach was wollen. Also die haben ja auch Spaß daran, was zurückzugeben.
Und von da aus auch, ich sage mal, unseren allgemeinen Arbeitsmarkt zu verändern. Mhm. Denn ich sage mal, die Teilhabe oder das Arbeiten auf dem sogenannten ersten Arbeitsmarkt, allein die Unterscheidung ist ja schon furchtbar, dass wir zwischen unterschiedlichen Arbeitsmärkten unterscheiden. Die Teilhabe auf dem sogenannten ersten Arbeitsmarkt heißt ja im Moment, man muss das leisten, was alle anderen dort auch leisten und auch immer wieder dran scheitern. Auch da ist nicht jeder erfolgreich. Aber auch mal darauf zu schauen, wie muss sich dieser Arbeitsmarkt vielleicht verändern, damit das überhaupt möglich ist.
Ja, da sehr viel leistungsorientiert.
Ja, das geht natürlich nicht. Da muss unsere Gesellschaft wirklich noch vieles dazu lernen. Ja, auch wenn man die Medien beobachtet und es dann heißt, auch ein Mensch mit Handicap, mit Down-Syndrom kann einen Universitätsabschluss machen. Ich meine, welche Maßstäbe legt man denn da an? Ist das nicht völlig in die verkehrte Richtung gedacht? Muss man nicht ganz umgekehrt denken? Wo gibt es auch sinnerfülltes Arbeitsleben, wenn man nur wenig leisten kann, aber dennoch etwas leistet und sei es nur Gesellschaft leistet in einer guten Runde? Ich kenne hier Menschen mit Handicap, die jetzt ganz klar gesagt, die können nicht bis 3 zählen. Aber die haben unglaubliche soziale Fähigkeiten, die kannst du in eine Runde setzen und alle sind gut drauf, weil die irgendwie es fertigbringen, Empathie zu haben. Ja. Also es gibt Fähigkeiten, die sind
die kann man nicht erlernen.
Unter Umständen gar nicht lernbar und messbar, aber die sind in den Menschen immanent.
Ja.
Und dieses Umdenken im Lebensumfeld arbeiten, da haben wir uns vorher auch schon mal kurz drüber unterhalten, wie wollen wir als Arbeitnehmer in den Werken künftig arbeiten. Nachhaltigkeit, soziale Nachhaltigkeit bedeutet ja auch, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu halten, damit sie gute Arbeit leisten, sich wohlfühlen und ein sinnerfülltes Leben haben. Also was können wir denn, Lilly, noch lernen, wie wir hier arbeiten?
Ja, viel wahrscheinlich. Man lernt ja nie aus, sagt man ja immer so schön. Ich glaube, manchmal muss man wahrscheinlich persönlich auch bei sich gucken, wie viel meckere ich vielleicht, was gefällt mir wirklich. Man muss vielleicht auch die kleinen Dinge, die kommen, einfach zu schätzen wissen. Da nehme ich mich nicht raus. Manchmal vergisst man das ja einfach, wenn viel Arbeit ist oder wenn man im Stress ist oder man hat privat vielleicht auch Probleme. Es kommt ja manchmal alles zusammen. Ich glaube, man muss die kleinen Dinge, die kommen, und einen schönen Tag beim Telefonat wünschen. Oder sei es nur ein Dank oder ein Bitte, oder dass man Mitarbeiter in meinem Fall wieder geholfen hat. Das sind ja auch Dinge, die dazu beitragen, dass man seine Arbeit mag. Und da muss man sich, glaube ich, viel öfter darauf besinnen und dann auch mal wieder ins Leitbild gucken, wie wollen wir miteinander umgehen.
Das steht nämlich auch in unserem Leitbild, dieser schöne
Satz. Wir
achten aufeinander. Ja. Wir gucken, wie geht's dem anderen? Ist der gut drauf? Kann ich dem heute irgendwie helfen? Kann ich den mal entlasten? Und wie geht's zu Hause? Wie war es im Urlaub? Dass man einfach Anteil nimmt an den Kolleginnen und Kollegen. Ja. Und auch sich überlegt, dass sich ja auch die Arbeitsphilosophie ändert. Also als ich angefangen habe, das war noch die Generation, die gesagt hat, wir malochen durch für das Unternehmen und binden uns an dieses Unternehmen. Viele junge Menschen denken anders. Sie sagen, ich will vieles noch in meinem Leben erfahren und ich will mein Privatleben nicht nur der Arbeit opfern in dem Sinn, sondern es soll ein Teil eines guten Ganzen sein.
Genau, Work-Life-Balance.
Work-Life-Balance, diese Dinge, die gab es früher, natürlich gab es die auch, es gab nur den Begriff nicht. Ne? Aber was können wir denn da auch im Sinne von einer nachhaltigen, als Arbeit, wie können wir als Arbeitgeber nachhaltiger werden, um diese Wünsche zu erfüllen? Hast du da Ideen?
Ich denke, das Homeoffice ist ja schon mal ein sehr guter Anfang. Klar, es ist auf den Wohngruppen nicht möglich, aber das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit zu sagen, dass man ja die Flexibilität eben hat, dass man flexible Arbeitszeiten bildet, wie wir sie ja eben auch schon haben. Ich glaube, das sind alles Ansätze, wo man sagt, ja, wir gucken, wir achten auf das Familienumfeld. Es gibt ja auch Audit Beruf und Familie, dass das ja bestärken soll. Die ganzen Sachen, das steht ja, glaube ich, auch im Leitbild mit dem Audit.
Genau.
Fließen ja mit rein, dass man das eben vereinbaren möchte und das sind ja gute Ansätze, die man auf jeden Fall weiterführen muss und die man beibehalten muss, weil die, glaube ich, auch nach außen hin eine Wirkung haben. Wir achten auf die Mitarbeiter, die hierher kommen, und wir möchten, dass es gut ist. Natürlich ist es pro Bereich immer unterschiedlich. Man muss darauf achten, wo ist was möglich. Und dass wir natürlich Fachkräftemangel haben, darf man auch nicht ausschließen und darf man auch nicht außer Acht lassen, dass es noch problematischer werden kann und wird wahrscheinlich. Auch gerade in den Pflegebereichen, da muss man dann Ideen finden, wie man es halt den Wohngruppen, den WFBM-Mitarbeitern, wie man das erleichtern kann, die Arbeit.
Also der Fachkräftemangel beschäftigt uns natürlich sehr. Ich sehe, Frau Ulrich, Ihre Stirn in Falten. Das ist ein ganz großes Thema, aber wir sind da trotzdem zuversichtlich, weil wir viel zu bieten haben. Und ich glaube, da sind natürlich solche Dinge wie Beruf und Familie, wie gute Tarife, wie Jahressondertarife. Es gibt ganz viele Argumente, die man übrigens auch auf unserer Webseite nachlesen kann. Aber es ist vor allen Dingen auch, und das ist, da kommen wir wieder zum Thema dieser Nachhaltigkeit, ist ein Spirit, so nennt man das ja heute, der uns auch trägt, dass wir gemeinsam was für diese Gesellschaft leisten. Und ich glaube, das unterscheidet auch den Beruf von anderen. Ich will jetzt nicht über Mediendesigner oder sonst was lästern oder Leute, die in der produzierenden Industrie oder Computerspiele entwerfen, muss auch irgendwo sein. Aber ich glaube, was uns ganz positiv unterscheidet, wir gestalten diese Gesellschaft, die Lebensqualität unserer Gesellschaft mit.
Ja.
Wir produzieren nicht nur irgendein Produkt, das wir zu einem guten Preis international verscherbeln wollen, sondern wir gestalten unsere Gesellschaft. Und das ist doch eine riesige Aufgabe, die man auch positiv wahrnimmt.
Ja, ich glaube, da muss sich allerdings so ein Stück weit die Wahrnehmung auch nochmal in der Gesellschaft ändern. Ne? Also mein Eindruck ist oft, dass gerade die Berufe, die im Bereich des Sozialen irgendwo unterwegs sind, da will ich gar nicht nur auf unsere Einrichtung schauen, nee, sondern generell im Bereich des Sozialen unterwegs sind, dass die oft, ja, ich sag mal, zum Teil auch belächelt werden.
Ja.
Also jemand, der erzählt, dass er Krankenschwester oder Altenpfleger oder Heilerziehungspflegerin ist, wird ja oft schon mit einem, naja, mitleidigen Blick so unter dem Motto, ah ja, das ist ja schwer, ne? Das ist ja alles Katastrophe in Anführungsstrichen. Während jemand, der sagt, der ist Industriedesigner oder so, der wird sofort ganz anders angesehen. Das spricht ja ein Stück weit dafür, wie diese Berufe in unserer Gesellschaft wahrgenommen werden. Und da wäre für mich so ein Stück, oder das ist ein Teil meines Vorhabens immer auch zu sagen, wieso, lass uns doch mal drauf gucken. Das sind richtig wichtige und richtig gute Berufe, in denen man unglaublich gut auch unterwegs sein kann und Sinnerfüllung finden kann, mit Menschen unterwegs ist. Also diesen sozialen Berufszweigen, dieses Image ein bisschen zu nehmen, dass da alles nur katastrophal und schlecht ist, das glaube ich nicht. Also ja, wir sind in großen, ich sage mal, Wellen unterwegs, gerade was Fachkräftemangel und diese Dinge angeht. Corona hat uns auch unglaublich beschäftigt in den letzten, man muss ja jetzt dann schon sagen, 3 Jahren. Und das sind wirklich auch Ermüdungserscheinungen, die da sind und die kann ich alle nachvollziehen. Und es wurde am Anfang ganz begeistert geklatscht und alle waren ganz begeistert, dass das irgendwie so weitergemacht wurde. Aber den Beruf, dieses schlechte Image zu nehmen, das finde ich ist nochmal die Herausforderung, vor der wir stehen. Dass man nicht, wenn man am Ende der Schulausbildung sagt, so und jetzt mache ich eine Ausbildung im Gesundheitswesen, entweder die generalisierte Pflegeausbildung oder eine Heilerziehungspflegeausbildung oder eine andere, dann schon belächelt wird. Das finde ich ganz schwierig.
Nee, man muss da, das sehe ich auch so, da stimme ich Ihnen zu. Ich glaube, das ist viel Arbeit noch dahin zu kommen, dass man sagt, die Berufe sind wichtig, noch wichtiger fast als ein Bankmitarbeiter, weil wir werden alle alt, wir können alle einen Unfall haben. Es trifft uns irgendwann alle, wir haben Familienmitglieder, die es vielleicht auch betrifft. Es ist ein Beruf oder die soziale Arbeit ist einfach wichtig für die Gesellschaft, sehr wichtig. Die muss auch erhalten bleiben.
Wir haben viele, viele Kollegen hier, die ganz positiv von ihrem Berufsleben sprechen, die sagen, ich gehe Sinn erfüllt nach Hause. Ich habe nicht irgendeinen Soll erfüllt. Ich hab Menschen geholfen. Wir haben gemeinsam was Tolles erlebt. Und so ganz schlecht ist das Image der sozialen Berufe auch. Ich glaube, es war schon mal schlechter. Und wir sind auf dem Weg dahin, dass es auch sozial in unserer Gesellschaft gute Anerkennung und Wertschätzung geben wird. Bin ich von überzeugt. Es ist noch ein Weg dahin, mhm. aber wenn ich mir viele Mitarbeiter anschaue, die hier ihr Berufsleben gelebt haben, dann muss man denen mal zuhören. Und damit, bevor ich Ihnen beiden noch mal ein Schlusswort gebe, möchte ich auf einen der nächsten Podcasts hinweisen, wo zwei Kolleginnen erzählen aus ihrem Berufsleben, die 47 Jahre bzw. 50 Jahre hier im Dienst waren. Und da wiederum ist der Podcast als Audiomedium von Nachteil. Man sieht nämlich nicht, wie unheimlich gut die Frauen noch aussehen. Nach 50 Jahren, das sind richtig frische Mädels, also ganz toll. Und das wird eines unserer nächsten Themen sein, dass man aber rückblickt, wie war so ein Berufsleben, um dann natürlich auch wieder nach vorne zu schauen. Und ja, soweit diese Ankündigung. Ich wollte Ihnen beiden jetzt noch mal eine kleine Vision geben zum Thema Nachhaltigkeit. Was ist in 10, in 20 Jahren? Was haben wir dann erreicht, Frau Ulrich?
Oh, in 10 oder in 20 Jahren, ne? Man weiß ja immer nicht, was da bis dahin noch wieder passiert. Ich sag mal, vor 3 Jahren hätte auch keiner gedacht, was wir jetzt haben. Aber wenn wir gut unterwegs sind, dann haben wir zum einen das, was sich gerade ja auch die jungen Menschen gerade auf die Fahnen schreiben, die Klimaerwärmung gestoppt, also Nachhaltigkeit in diesem Sinne umgesetzt. Und zum anderen haben wir aber gesellschaftlich, also ich stelle mir unser altes Stammgelände, das wo auch immer noch momentan alte Mauern stehen, in einen tollen Stadtteil umgewandelt oder angestoßen, wo Menschen sagen, da will ich wohnen, weil da passiert das, was unserer Vision entspricht, nämlich dass es keine Unterschiede mehr macht, wo ich herkomme und wie ich vielleicht unterwegs bin, sondern da kann ich einfach nach meinen Vorstellungen und meinen Bedürfnissen gut leben. Und das sind die Punkte, auf die ich mich fokussiere und sage, da möchte ich hin.
Ja, da kann ich so zustimmen. Zum einen die Klimakrise, die ist ja wichtig, und das spielt ja auch mit in die soziale Nachhaltigkeit rein, weil wenn wir keine Erde mehr haben, wo man leben kann, dann bringt uns das auch nichts mehr, wenn wir jetzt die Gesellschaft verändern wollen, sage ich mal. Dass das gestoppt ist, dass wir Lösungen vorantreiben, dass da alle mitarbeiten, dass sich das verbessert, das ist ja von jedem gefordert irgendwo, aber auch, wie Sie gesagt haben, dass die in den Köpfen der Menschen vielleicht diese Starrheit nicht mehr so existiert, dass man sagen kann, ja, es gibt diese Inklusion weitläufig in der gesamten Gesellschaft, dass man sagen kann, Gleichheit wird gefordert, dass jeder Mensch, egal wie er ist, wo er ist, einen Beitrag zur Gesellschaft leisten kann und so akzeptiert wird. Ja, das finde ich, denke ich, gut. Und deswegen, nochmal zum Leitbild zurückkommen, ist es ja gut, dass man ein Leitbild hat, um da reinzuschauen und sich das immer wieder ins Gedächtnis zu rufen, wie man auch miteinander umgeht.
Vielen Dank, das war's für heute. Super. Und zeitlich auch 35 Minuten, oder was haben wir?